Sprich mit mir.
Das unaufgeregt diskutieren.
We had a great first term.
Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt.
The light of America's promise.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast Gut scheitern, Niederlagen und ihre positiven Konsequenzen. So haben wir die Episode Nummer 9 genannt. Okay, das Jahr 2025 ist angebrochen, wie immer mit einer Menge guter Vorsätze, mit erheblichen politischen Veränderungen. Kamala Harris ist in den USA gescheitert, die Regierung unter Kanzler Scholz ist ebenfalls gescheitert. Schiffbruch gehört zum Segeln. Es klappt nicht immer alles, was wir uns vornehmen. Und es ist auch gut so, finden Klaus und ich auf jeden Fall. Und im Übrigen wusste schon der alte Aristoteles in seiner Dramentheorie, dass der Held ohne Bösewicht nicht strahlen kann. Kurzum, Dinge müssen schiefgehen, damit wir wachsen können. Auch beim Sprechen. Hallo Klaus.
Hallo Andreas. Was für ein tolles Thema haben wir uns da ausgesucht.
Ja, oder?
Ja.
Die Amerikaner haben so dieses schöne Wort failing forward, also vorwärts scheitern, haben wir nicht in Deutsch.
Leider haben wir es nicht. Dann nehmen wir den englischen Begriff dafür, weil der ist hervorragend, wie ich finde.
Massig Geschichten des Scheiterns. Und damit wir nicht akademisch darüber reden, möchte ich jetzt mal teilen eine persönliche Geschichte. Frühe 90er Jahre. Ich, junger Reporter, Live-Reporter in der Frühsendung. Die ÖTV, eine der Vorgängergewerkschaften von Verdi, streikt. Busse und Bahnen stehen im Depot. Mein Job im Vor-Internet-Zeitalter, Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden halten, wie sie von A nach B kommen oder auch nicht, welche Ämter zu haben, vom Redaktionsbüro zum Sendestudio, Pi mal Daumen, 150 Meter ungefähr, zwei Etagen, es muss schnell gehen, Treppe rauf, Treppe runter, hin und her, hin und her. Es ist verdammt früh, ich habe zu wenig geschlafen, zu viel Kaffee getrunken, 3-4 Live-Auftritte und dann in der Sendung plötzlich Schnappatmung, mittendrin im Vortrag, Stimme weg, ich kriege keine Luft mehr. Finito, shit happens. Scheitern beim Sprechen tatsächlich auch. Das ist so meine kleine Episode. Und um das aufzufangen, das ist mir seitdem, also schnell vorwärts gespult, 30 Jahre, nie mehr passiert. Denn ich habe die Lehre daraus ziehen können. Okay, bedacht, nicht zu schnell, nimm dir die Zeit, nicht hetzen lassen. Und das hat dann das ganze Berufsleben geprägt, wie auch ein bisschen mehr Schlaf, ein bisschen weniger Kaffee.
Mhm. Tolle Geschichte mit diesem wahnsinnigen Lerneffekt. Guck mal, 30 Jahre ist nichts passiert. Aber das sind ja die Lerneffekte, die wir brauchen. Wenn alles nur steil bergauf geht, wird das nicht funktionieren. Die Brüche gehören dazu.
Hast du auch eine persönliche Geschichte?
Oh, ich habe so viele, müssen wir
ja, ich auch natürlich,
ja, das natürlich. War ja
episodenhaft.
Da können wir 38.000 Folgen draus machen. Und vielleicht sind diese Scheitersituationen der Grund dafür, warum wir beide heute hier zusammensitzen. Vielleicht ist das auch so. Ja, ich habe auch eine. Es kam ein Vortrag rein, ein Auftrag für einen Firmenkunden. Meine Keynote war noch nicht fertig, aber wir haben den angenommen und ich habe mich aus heutiger Sicht lausig vorbereitet. Und ich predige in jedem Seminar, Vorbereitung ist das A und O. Und das ist aber mein Scheitermoment. Und ich habe gedacht, ja, ja, komm, das klappt. Ich hatte 1000 Sachen zu tun, 1000 Termine, 1000 Gerichtsverhandlungen und bin dann dahin und die Vorzeichen waren gar nicht gut. Und ich habe den Vortrag gehalten unter uns. Es war immer noch ein gutes Level, aber es war nicht das Level, was ich kann, was ich von mir erwarte und was die Menschen verdient hatten. Und zum Glück hatte ich hier meinen Wingman dabei, Serjan, und der hat mir Feedback gegeben. Und das tat richtig weh. Weil der hat den Schalldämpfer abgeschraubt und hat voll durchgeladen.
Ups.
Das ist gar nicht seine Art. Er ist sehr feinfühlig und sehr empathisch. Aber er hat es dann K.O.-Coaching genannt. Also einmal K.O. vom Schlagen und meine Initialen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, warum bist du so hart? Und er sagte nur, Klaus, du kannst das viel besser. Das ist nicht das, was du wirklich bringen kannst. Das geht so nicht. Ich war beleidigt. Ich war ja an meiner Ehre gepackt. Und dann war eine halbe Stunde Schweigen im Auto. Und dann sage ich, was ist mit dir? Jetzt sag schon. Und dann sagt er ihm, nein, du musst besser sein. Du kannst das auch. Und ich weiß, was du kannst. Ich weiß, wo du hin willst. Das geht so nicht. Und zwei Wochen später hatten wir den nächsten Termin. Und du kannst dir vorstellen, was ich in diesen zwei Wochen gemacht habe. Ich habe trainiert wie ein Wahnsinniger. Und ich habe die Menschen, die in dem Raum dann saßen, gar nicht wahrgenommen. Ich habe nur Serjan gesehen. und ich habe Gas gegeben, das kannst du dir nicht vorstellen. Und er sagte nachher, Phönix aus der Asche.
Ja, siehste, genau.
Genau. Mhm. Und das ist so lehrreich, das wird mir nie wieder passieren. Und wenn ich eben eine Nacht nicht schlafe und trainiere, weil wir haben die Verantwortung, wenn wir irgendwo auftreten, dann müssen wir alles bieten und wir müssen mindestens 100% abfeuern. Und das tat mir weh. Das Feedback tat mir weh. Ich hatte es gespürt, aber ich habe es mir im ersten Moment ein bisschen schön geredet. Und letztlich war das so heilsam, weil das wird nie wieder vorkommen.
Mal ganz kurz auf die Metaebene. Eingangs hatte ich gesagt mit dem Failing Forward, also so diese typischen Geschichten.
Ja.
Amerikaner hat, keine Ahnung, 4, 5, 6 Unternehmen gegründet, 5 sind pleite gegangen. Und die Phrase dazu ist, Mensch, habe ich wahnsinnig viel gelernt, beim 6. Mal ist gut gegangen. Und wir sind in einem Kulturkreis, wo Scheitern nicht verziehen wird und wo Scheitern nicht eingeübt ist. Wie können wir das schaffen, auf einer persönlichen Ebene dieses Hinfallen, Aufstehen, Schütteln, Weitermachen klarzukriegen?
Das ist ja auch eine Haltung zum Leben,
ja,
finde ich. Mhm. Wir haben es eben gesagt, das geht auf und ab. Oder ich sage wirklich gerne, das Leben hat Brüche. Und das müssen wir annehmen. Wenn ich aber von jemandem, der gescheitert ist in irgendeiner Situation, ob beruflich oder privat, sofort denke, das ist ein Verlierer, dann habe ich den stigmatisiert, ein Etikett auf die Stirn geklebt und ihn einsortiert in dem Regal der Verlierer. Dann bin ich aber viel zu kurz in meinem Denken und Bewerten und auch Reflektieren. Wenn ich doch sage, derjenige hat aber sich getraut, in die Aktion zu kommen, mit allen Risiken, beruflich, privat, dann kann auch die Niederlage dazugehören, weil wir haben keine Garantie. Aber er hat was gemacht, im Vergleich zu dem, der auf der Couch sitzt und den ganzen Tag eine Serie suchtet.
Ja.
Ja, oder? Der kann auch wirklich nicht eine Niederlage haben. Ja? Es sei denn, er hat die Stromrechnung vergessen und der Fernseher geht nicht mehr. Das ist doof.
Oder Tempotaschentücher im Sonderpack irgendwie verbraucht, weil er zweimal nicht befördert worden ist.
Zum Beispiel.
Oder glaubt, das verdient zu haben.
Zum Beispiel. Das heißt, wir müssen vorne ansetzen wieder, wie sehe ich das Leben? Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Jens Korsen, ein ganz toller Coach und Psychologe, sagt, er hat eine Entscheidung für sich getroffen, ich bin dafür und nicht dagegen. Ich bin für das Leben und nicht dagegen. Das heißt übersetzt, ich nehme das Leben an mit allem, was es zu bieten hat. Also auch mit echten Niederlagen, mit schwierigen Situationen, mit Wut, mit Trauer, aber eben auch mit Begeisterung, Leidenschaft und Freude. Welche Alternative haben wir? Ich sage immer ganz gerne, okay, bist du Buddhist und denkst, du kommst nochmal auf die Welt, vielleicht dann aber nur als Tier oder Kaktus oder Stein, ich weiß nicht, ob das so geil ist, aber dann mach halt nochmal. Aber jetzt ist die Hauptvorstellung in meiner Wahrnehmung. Wir haben keine Generalprobe, jetzt gilt es, also hau alles raus und dabei können wir echt auf die Schnauze fallen. Aber das sind für mich die Mutigen. Das sind die Mutigen und nicht die, in Anführung bitte, Verlierer. Die trauen sich was, also kann ich auch scheitern. Und was mache ich da draus? Das ist es.
Was mache ich da draus? Auf der Bühne ist eine ganz wichtige Geschichte, weil wir wollen ja über die Kommunikation, über die Rhetorik sprechen. Offensiv wird das in TED-Talks aus dem wiederum angelsächsischen Raum offensiv thematisiert. Ich bin auf die Schnauze gefallen, dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Und dann bin ich aufgestanden und dann kam der Geistesblitz und dann wurde alles anders in meinem Leben. Also dieses Narrativ haben wir ja nicht. Oder nicht in dem Ausmaß. Und wir haben in den vergangenen Folgen relativ viel über Politik gesprochen und die Agonie, die damit einhergeht, irgendwie so eine Haltung, Schnauze voll zu haben, von allem Kopf in den Sand stecken. Und ich bin hier überhaupt nicht mehr Mitglied einer Gesellschaft, die sich Gedanken macht über das, was gerade passiert. Und wir wollen ja das Gegenteil auch bei denen, die öffentlich sprechen, erreichen. Und ja, für mich ist die Frage wirklich dieses Empowerment. Wie fange ich an damit überhaupt? Weil ich bin ja in einer Kontradiktion zu einer gesamten Gesellschaft, im Moment zumindest mal. Und unser beider Hoffnung ist, glaube ich, dass sich das ändert und möglichst rasch ändert, weil in vielen Indikatoren muss es sich ändern für Deutschland, für Europa, in der Stellung, in der Welt. Und davon sind wir jetzt noch weit entfernt. Aber wir können mit Worten unseren kleinen und vielleicht gar nicht so unbedeutenden Teil dazu beitragen, dass sich das tatsächlich ändert, oder?
Ja, das können wir. Vor allen Dingen können wir es aber, wenn wir vor oder zu anderen sprechen, selbst verkörpern. Das heißt, wir dürfen uns trauen, auch auf der Bühne zu scheitern. Eben mit einer Situation, wo dir die Stimme wegbleibt. Hat irgendeiner gedacht, dass du nicht kompetent bist deshalb? Nein. Für dich war es unangenehm, weil du eine andere Erwartung an dich hattest.
Irre.
Was ist, wenn mir der Faden reißt auf der Bühne? Denkt dann einer, ich bin eine Pfeife? Es kommt drauf an, wie ich damit umgehe. Aber am Ende ist es doch so, Menschen verbinden sich gerne mit Menschen. Und ich als Zuhörer oder Teilnehmer eines Seminars frage mich das immer, wenn da eine andere Person vorne steht, kriegt die mich oder nicht? Packt die mich oder nicht? Und ich muss dir ehrlich sagen, Menschen, die allglatt sind, vermeintlich auf dem Podest stehen, weil sie sich noch selber gebaut haben, kriegen mich 0,0. Da erlebe ich meistens die Mittagspausen nicht mehr, weil mir meine Zeit zu schade ist. Und das soll nicht arrogant sein. Menschen, die nahbar sind, die ich im übertragenen Sinne anpacken kann, die kriegen mich. Und wie passiert das? Durch Nahbarkeit und oftmals eben auch durch Geschichten vom Scheitern. Weil die nicht immer nur steil bergauf marschiert sind, weil die genau wissen, was es heißt, mit einer Niederlage oder einer harten Geschichte im Schicksal umzugehen. Und die kann ich greifen. Und das dürfen wir auf der Bühne sein. Wir haben eine Botschaft, wir haben einen Nutzen zu bieten, aber jeder von uns hat eine Geschichte. Und die gehört dazu. Und da gehören die Niederlagen genauso dazu. Und ich liebe das. Ich mag nicht diese Menschen, die nur auf die Tränendrüse gehen, wo du denkst, ich kann es jetzt nicht mehr hören, weil das wird ja auch als Strategie eingesetzt.
Natürlich.
Aber ganz ehrlich, das merkt man.
Ja. Ja.
Und der ist dann nicht mehr derjenige, dem man gerne zuhört oder die.
Und nach wie vor haben wir natürlich 80-90% im deutschsprachigen Raum der Sprechenden, die sich hinter Zahlen, Daten, Fakten, ihren Excel-Sheets verstecken sozusagen und eigentlich letztendlich Sprechmaschinen sind und sich nicht vulnerabel zeigen, also nicht mal stoppen, mal eine Pause machen und sagen, ich bin tatsächlich von dieser Geschichte so berührt zum Beispiel, dass mir jetzt erstmal der Atem oder die Worte fehlen. Und das ist vollkommen okay, solange es nicht, wie du sagst, eingeübt ist in einem Empathieseminar.
Ja, und es muss dann dramaturgisch so sein, dass ich jetzt auch kurz eine Träne verdrücke, weil ich ja dann nahbar bin.
Genau.
Das mag ich überhaupt nicht.
Das finde ich auch ganz, ganz schlimm. Ein paar Mal erlebt in meinem beruflichen Leben und das ist richtig unangenehm.
Das ist unangenehm.
Also klassisch, was macht das mit Ihnen? Ja, also dieser Satz. Ja,
Wahnsinn.
Krass.
Und andersrum, wenn du da eine Situation erlebst und es haut einen wirklich gerade mal aus der Kurve, weil er gar nicht merkt, also steht auf der Bühne oder sie und wird auf einmal von Emotionen überrollt, was für tolle Momente sind das. Ich habe im Rhetorikseminar auch eine Übung, die sehr emotional sein kann, wenn man möchte. Ich möchte wirklich, dass die Teilnehmer sich trauen, ganz tief von innen zu sprechen, was sie wirklich rührt, was ihnen am wichtigsten ist, wenn man alles wegschiebt. Und da fließen viele Tränen. Und du siehst, wie irritiert manche sind, aber wie sie am Schluss in der Gruppe auch verstehen, was das für ein toller Moment war, sich verletzlich zu zeigen, weil man dann ganz tief reingegangen ist und mit den Menschen ganz viel geteilt hat. Und du merkst sofort eine Verbindung. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir alle Heulsusen sind. Das ist nicht mein Thema. Aber Verletzlichkeit zeigen, sich verletzbar machen, ist mächtig. Ich sage das Führungskräften. Sag ich, Leute, wenn ihr führen wollt, müsst ihr verletzlich sein. Ihr müsst euch trauen. Ihr müsst nahbar sein. Das hat mit der Kompetenz überhaupt nichts zu tun. Wird verkannt, wird sehr verkannt. Das macht heutzutage einen Unterschied. Aber wir müssen bitte, wie du es gerade gesagt hast, wir müssen genau hingucken, wo ist es eine Methode und dann bin ich raus.
Nicht eingeübt. Hast du einen Prozenteindruck, wie viele Menschen das schon annehmen, die in einer Verantwortung stehen und sprechen in Deutschland? Also sind das 5%, 10, 20, 50?
Wenn ich gut drauf bin, würde ich 10 tippen, aber wir sind in Deutschland anders konditioniert. Das Thema Führung ist ja gerade wahnsinnig en vogue. Warum? Weil es so komplex ist, weil es um Menschen geht. Wir haben verschiedene Generationen, die Boomer, die langsam raus sollen, aber nicht wollen. Dann kommt Z, von Alpha spreche ich noch gar nicht. Da geht richtig die Post ab und da sind alle gefordert. Und wenn du da jetzt jemandem sagst, der ja führen will, aber es vielleicht gar nicht gut gelernt hat und dem sagst, du mach dich verletzlich, dann ist er völlig irritiert. Ja, Moment mal, ich muss ja den Laden zusammenhalten. Ja, Entschuldigung. Aber wie erreichst du Menschen? Auch da, wie erreichst du Menschen? Neben der Kompetenz bitte. Aber das Vorbildsein umfasst in meiner Welt alles. Und diese Nahbarkeit. Und da werde ich nicht müde. Ich bin wirklich im Moment sehr viel unterwegs, auch in Führungskräfte, Training und Coaching. Und ich werde nicht müde, das zu sagen. Und das stößt immer mehr auf Zustimmung, weil ich glaube, in der Führung ist es wichtig, dass wir auch neu denken.
Und es ist ja auch von der anderen, also von der faktischen Seite der Dinge, eigentlich vollkommen klar, weil wir haben es mit einer Komplexität bei Führung zu tun, die die Welt noch nicht gesehen hat. Ja. Multiple Transformationsprozesse, Klimawandel, Digitalisierung, Generationenwechsel, Demografie, you name it.
Ja.
Und ich meine, dass da jeder Chef, jeder CEO, jeder Geschäftsführer, jede Geschäftsführerin, jede CEO und so weiter Probleme hat, damit selber klarzukommen, persönlich klarzukommen und erst recht in der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden. So Logo.
Ja.
Also ich meine, jeder, der was anderes behauptet, lügt.
Ja, und deshalb gibt es auch nicht diese Schablone, die offensichtlich immer noch gesucht wird. Letztlich sind wir bei der Kommunikation. Sprich mit deinen Leuten, sprich mit deinem Team. Sag auch mal, wenn es so ist, du, ich bin mir nicht sicher, was denkst denn du? Ja, es gibt doch diesen Satz, wir suchen nicht die Leute, die unsere Anweisungen umsetzen, sondern wir suchen neue Leute, die uns sagen, wie es vielleicht noch besser geht. Das ist ja auch eine Haltungsfrage. Da würden jetzt einige Silberrücken vom Stuhl fallen vor Schreck. Ja?
Genau.
Das ist ja so, da musst du echt aufpassen. Aber das müssen wir alles neu denken. Und da ist viel Bewegung. Aber letztlich geht es über die Kommunikationskanäle. Und da werden wir die Leute packen. Und das Scheitern ist inbegriffen. Das ist so eingepreist, es geht nicht anders. Du hast gerade gesagt, was für Anforderungen wir haben. Unser Gehirn schafft das gar nicht mehr.
Nein, natürlich.
Das ist anders konzipiert. Deshalb sind wir in den meisten Fällen sehr, sehr gefordert, um nicht zu sagen, auch überfordert. Und das darf man mal sagen. Das darf man doch mal sagen. Wo ist denn das Thema?
Sprich mit mir. Was uns aufgefallen ist. Gescheitert, lieber Klaus, wird nicht nur in Politik, Gesellschaft, in der Führung von Unternehmen, sondern auch im Sport. Wir haben hier eine Geschichte des Scheiterns und zwar von einem Torwart. Du bist Torwart und du hast ein Idol, Toni Schumacher.
Ja.
Nationaltorwart, Keeper beim 1. FC Köln. Der schreibt 1987 ein Buch, das heißt Anpfiff.
Ja.
Da geht es um den Profifußball, ein paar Schweinereien, die da stattfinden, Doping zum Beispiel, raue Sitten, vieles mehr. Und der Verein schmeißt ihn raus. In einer WDR-Doku sagt Schumacher damals:
Ich habe nie gedacht, dass, wenn man die Wahrheit sagt, dafür bestraft wird. Aber da greift das alte Sprichwort, ich liebe den Verrat, ich hasse den Verräter. Und dass der DFB mich nachher rausgeworfen hat, habe ich nie verstanden. Und dass der SC Köln mich rausgeschmissen hat, habe ich auch nie verstanden.
Also enormer Frust, eine Portion Naivität habe ich gehört auch da drin. Aber es ist auch so, dass hier jemand spricht, der im Innersten betroffen ist und darin auch authentisch ist in seinem Scheitern.
Absolut. Vielen Dank, dass du das Beispiel gewählt hast, weil ich habe das damals mit durchlitten. Ich war damals in Köln am Geisbockheim, als er schon suspendiert war. Und
bist du FC Köln-Fan?
Ja, ist ein hartes Schicksal gerade, aber ich bin Köln-Fan. Aber wegen Toni Schumacher bin ich Köln-Fan geworden. Ich habe von ihm versucht, alles abzugucken im Sport. Seine Haltung, seine Einstellung gnadenlos gegen sich selbst. Der Mann hat sich körperlich echt zugrunde gerichtet, um Erfolg zu haben. Eine brutale Einstellung zu seinem Beruf. Ich war damals am Geisbockheim, als er schon suspendiert war und habe ihm beim Training zugeguckt. Ich habe das damals als Torwart aufgesaugt. Und dieses Buch ist gnadenlos offen. Diplomatie ist was anderes. Aber er hat Sachen benannt, die unter der Decke gehalten wurden. Jeder wusste es. Doping. Er hat selber in dem Buch geschrieben, er hat einen Selbstversuch gemacht im UEFA Cup. Ich glaube, gegen Spartak Moskau, da war ich im Stadion. Da hat er dauernd, ich habe das gesehen, der hat Krämpfe gekriegt, weil irgendwie dieses Mittel scheiße war, ja. Das hat er offen geschrieben. Der hat damals schon für Profi-Schiedsrichter geworben. Er sagt, das können doch keine Amateure sein, die entscheiden über Schicksale, über Wirtschaftsunternehmen. Das müssen Profis sein. Was haben wir? Ja, der hat schon über Videobeweis geschrieben, 87. Und der hat auch gesagt, dass in den Trainingslagern der Nationalmannschaft auch mal einer gesoffen wurde. Ja, der hat offen gesprochen und er war damit Nestbeschmutzer und ist geschasst worden. Das war 87. 88 war die EM in Deutschland. Und 90 ist Deutschland Weltmeister geworden.
Ja.
Das hätte der noch auf der Uhr gehabt. Der hat mit dieser Wahrheit seine Karriere gekillt. Im ersten Moment. Weil er ist, wie gesagt, bei Köln rausgeflogen und damals hat der DFB und damals auch noch Franz Beckenbauer dann mitverkündet, dass er raus ist.
Wegen eines Buches.
Wegen eines Buches. Irre. Losgelöst von seiner Leistung.
Ja.
Und er hat natürlich Namen genannt und da haben sich einige auch aufgeregt und wollten das wohl schwärzen lassen, juristisch, aber das Ding ist durchgegangen. Und das ist, ich weiß nicht, in wie vielen Sprachen übersetzt worden. Und da lernt man eine Menge über die Gesellschaft, über Sport, über Profisport, aber auch über Haltung. Ich habe das inhaliert, das Buch.
Gucken wir nochmal zum persönlichen Scheitern, was Schumacher da auch noch gesagt hat, was ich eigentlich ganz spannend gefunden habe in eben dieser WDR-Doku. Dort habe ich es auf jeden Fall gefunden.
Mhm. Das war mein Verein, das waren 16 Jahre Heimat, das war mein Wohnzimmer. Ja, und wenn ich da nicht rausgeworfen wäre, wäre ich sicherlich auch nicht nach Schalke gegangen, auch vielleicht nicht in die Türkei gegangen, hätte sehr wahrscheinlich die rote Brille angelassen.
Also wir sind beim Scheitern, Klaus, und ich fand an diesem Ton ganz signifikant irgendwie, dass natürlich dieser gigantische Frust da ist, aber gleichzeitig auch etwas, wäre das nicht eingetreten, dann wäre ich nicht nach Schalke gegangen, wo ich übrigens im Buch Olaf Thon als faul und dumm bezeichnet hatte und deshalb das ein bisschen schwierig war, die beiden dann zusammen zu kombinieren. Und ich wäre nicht in die Türkei gegangen. Mhm. Also mit anderen Worten, da ist dieses Aufstehen, sich schütteln, weitermachen, Karriere weiterdenken, anderswo weiterdenken, mit eingepreist und quasi macht eine Tür auf. Was kommt nach dem Scheitern?
Das hat er natürlich in der Situation, als er rausgeschmissen wurde, gar nicht gesehen. Aber was kam? Tatsächlich hat Schalke ihn verpflichtet, weil er ein Typ ist. Jetzt muss man leider sagen, Schalke ist dann mit ihm abgestiegen. Aber er hat alles getan, aber die Mannschaft hat das nicht hinbekommen. Und dann war die Karriere gefühlt am Ende. Und plötzlich kam der Ruf aus der Türkei, dass er zu Fenerbahce Istanbul ist, dort Meister geworden. Und er wird bis heute in der Türkei gefeiert. Soweit ich weiß, hat er da ein Waisenhaus gebaut und ist da wirklich eine ganz besondere Person in der Wahrnehmung. Eins muss man auch noch sagen, er war dann schon quasi im Ruhestand und da hatte Bayern, FC Bayern München hatte eine Torwartkrise und hat ihn reaktiviert. Die waren damals im Mittelfeld und es lief überhaupt nicht. Und da haben die ihn nochmal geholt, weil der Stammtorwart verletzt war. Und er hat nochmal Bundesliga gespielt. Ich glaube, ich bin zu jedem Spiel noch gefahren und habe ihn noch gesehen. Das heißt, für den haben sich ganz andere Türen geöffnet. Das hat er natürlich in dieser Krise nicht gesehen, als er geschasst wurde. Aber aus heutiger Sicht sagt er, ich habe eine ganz andere Welt kennengelernt. Da er natürlich vom Ehrgeiz zerfressen war, hat ihn das sehr geschmerzt. Er wäre gerne Weltmeister geworden. Zwei Endspiele hat er leider verloren. Aber aus heutiger Sicht sagt er immer wieder, in jedem Interview, ich würde das Buch immer wieder schreiben.
Weißt du, was er heute macht?
Er ist jetzt 70 geworden, soweit ich weiß. Der war übrigens dann auch wieder eine Zeit lang im Vorstand des ersten FC Köln. Sie haben ihn wieder geholt, dann gab es aber doch wieder Ärger. Er ist aber Repräsentant der Stadt und des Vereins nach wie vor. Also er ist auch in Köln, er lebt da und der ist Köln. Man hört es auch an seinem Slang, ich liebe das. Und der ist nie wirklich weggegangen und die haben ihm dann auch irgendwann, haben sie sich auch mehr oder weniger entschuldigt, weil der hat gesagt, das ist mein Wohnzimmer, dieses Stadion. Mhm. Leute, der hat auch in seinem Buch pathetisch geschrieben, begrabt mich am Elfmeterpunkt. Großartig. Aber das ist Toni Schumacher. Ja. Nein, aber das ist eine Story vom Scheitern, die aber nie dazu führt, dass du aufsteckst oder aufgibst. Mhm. Und es gehen immer diese Türen auf. Er hat es anders geplant, aber wir wissen eh, was planen wir schon? Was hat das Schicksal mit uns vor? Und das ist eine tolle Story aus dem Sport und natürlich von einem Torwart.
Mal ganz kurz, abseits von Scheitern, abseits von Rhetorik, was hat dich besonders an dem fasziniert, in Opposition zu seinen Nachfolgern, etwa Kahn oder Neuer?
Das waren diese 100%. Der hat vielleicht manchmal sogar zu viel reingehauen.
Deshalb bist du so immer
auf High Energy. Ja, das ist eng geblieben. Du musst dir vorstellen, dem haben sie die Kreuzbänder im Knie gerissen und der hat sich nicht operieren lassen, weil er kein Spiel verpassen wollte. Deshalb ist sein Knie auch ruiniert heute. Der hat das dann mit Muskeltraining aufgebaut, um die Stabilität zu haben. Und eine Sache darf man hier noch erwähnen. Der hat bei der WM 82 hat er den Franzosen Battiston umgenietet. Das war eine böse Sache und er war dann unsicher und hat ein paar blöde Sprüche rausgehauen und wurde dann der meistgehasste Sportler, nicht nur in Frankreich, in Deutschland wurde er auch geschasst und wirklich gehatet. Und er hat einfach weitergemacht. Und dann kommt es zu einem Showdown in Straßburg. Deutschland spielt gegen Frankreich. Die Franzosen pfeifen ihn aus, schmeißen Eier, alles, was du dir vorstellen kannst. Und er hält wie ein Mensch von einem anderen Stern. Der hält Bälle, das geht nicht. Ich saß als Kerl vorm Fernseher, ich war am Durchdrehen. Frankreich schießt aber trotzdem das 1:0 und gewinnt 1:0. Aber gegen Ende des Spiels fangen die Franzosen an, für ihn zu applaudieren. Da habe ich gesagt, Junge, wie stabil musst du mental sein und wie musst du deinen Job lieben, um da durchzugehen? So in der Öffentlichkeit. Wir sind da immer noch safe in unserem Leben, ja. Aber das spricht für eine Haltung, die ich echt verehre. Das ist so, dass der Typ auch ein bisschen verrückt ist. Hey, ist Torwart, Entschuldigung.
Müssen Torwarte das sein, ja?
Offensichtlich. Okay, größter Respekt. Aber das ist diese...
Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dir.
Ja, das solltest du auch. Aber zum Glück, der Tisch ist dazwischen. Keine Angst. Ich habe auch keine Handschuhe an gerade.
Sehr gut.
Nein, aber weißt, das ist aber symptomatisch. Was machst du mit heftigen Niederlagen? Und das bedarf einer Menge an Mut. Aber eben auch nochmal der Satz, den möchte ich nochmal erwähnen. Bist du für das Leben oder bist du dagegen?
Sprich mit mir. Der Tipp. Klaus, wir kommen zum Abschluss dieser Episode zu unserem Tipp. 2025, ja, startet gerade. Gute Vorsätze. Ein guter Vorsatz könnte ja sein, besser scheitern, produktiver scheitern letztendlich, Sachen ausprobieren. Und wir sehen das in Management, bei Startups und so weiter, dass zunehmend eine Methodik auf den Plan kommt der Iterationen. Das heißt, Sachen werden ausprobiert, verifiziert, falsifiziert. Es klappt nicht. Und dann, wenn es nicht klappt, dann machen wir einen nächsten Prototyp dessen, was wir anbieten wollen eventuell. Und das ist in meiner Anschauung ein sehr organischer Weg, mit Innovation umzugehen. Und Gleiches gilt natürlich für die Rhetorik. Und da haben wir den Sonderfall oder die Sonderproblematik, dass wir in unserem Land so stocksteif sind, dass wir krasse Berührungsängste damit haben, zu sprechen und da nicht 100% akkurat sind. Ja? Also geht so weit, dass zum Beispiel im Journalismus, wo ich herkomme, heute fast keine Live-Expertengespräche oder Kollegengespräche oder sowas mehr gemacht wird, sondern vor der Sendung mit der Krempel aufgezeichnet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jo, okay, also du nimmst dir doch wahnsinnig viel. Du nimmst dir natürlich das Scheitern, du kannst das alles schön konfektionieren auf 2 Minuten 30. All diese Chancen, auch witzige Sachen, die passieren können, wenn du live on air bist in einem Gespräch, wenn du live auf der Bühne bist, nun mal, die nimmst du dir ja. Und mehr Mut, das wäre doch das Motto, ne, für 2025. 100%. Und dann, wenn wir öffentlich, aber bitte auch privat sprechen.
Ja, das unterschreibe ich zu 100%. Und ich glaube, wegen dieses fehlenden Mutes kommt auch diese Verkrampftheit. Gerade in unserem Land, wenn Menschen vor Gruppen sprechen. Weil die wollen ja nicht scheitern. Weil, oh Gott.
150 Slides.
Ja, das ist super, da kann ich mich hinter verstecken. Das ist ganz toll. Ja,
weil dicht beschrieben.
Dicht beschrieben, damit mir ja keiner wirklich zuhört, sondern alle die Slides versuchen zu lesen. Und wir trauen uns nicht, da menschlich zu sein, also auch eine Schwäche zu zeigen, mal zu scheitern, uns zu versprechen, einen Hänger zu haben, vielleicht auch in einer Sekunde nicht schlagfertig zu sein, was ja passiert. Ja? Vielleicht hast du auch einen Gag drauf und keiner lacht. Ist mir bis jetzt einmal passiert. Einsamer Moment auf der Bühne, sehr einsam.
Allerdings.
Alter. Sehr einsam, wird irgendwie gerade ein bisschen mulmig dann.
Aber war wirklich so schlecht oder haben sie es nicht gerafft? Okay.
Die zweite geschenkt. Variante. Nein, Quatsch. Ich glaube, er war schlecht. Er war einfach schlecht. Aber schöner Lerneffekt, ne?
Ja, so. Klar.
Und wenn wir wegkommen von diesem Perfektionismus, sondern uns wirklich klar machen, wir sind Menschen, Menschen folgen Menschen, Menschen hören Menschen zu, dann kann ich auch auf einer Bühne stehen, live, in Farbe, mit allem, was passiert. Und unter uns, in den meisten Fällen, passiert gar nichts Dramatisches. Und wenn, reden wir drüber. Und da möchte ich mehr Mut, mehr Zutrauen. Und letztlich ist es doch mehr Natürlichkeit.
Ja. Und dann muss ich nochmal das draufsetzen, womit wir auch angefangen haben, mit dem ollen Aristoteles vor 2.500 Jahren gelebt fast. Und der im Prinzip definiert hat, wie jede Story auf diesem Planeten funktioniert. Ja. egal ob Hollywood-Movie, TED-Talk, eine Rede auf einer Bühne. Und abgekürzt heißt das, wo Licht sein soll, muss es Schatten geben. Es braucht den Schurken, um den Helden strahlen zu lassen. Wenn ich allein auf der Bühne bin, brauche ich den Moment der Unsicherheit, der Erzählung von Sachen, die nicht geklappt haben, wie ich gescheitert bin. Deshalb von uns beiden die ganz, ganz starke Ermutigung, habt Mut, Leute. Habt Mut zu scheitern, nicht perfekt zu sein.
Wir müssen rausgehen und uns trauen. Sonst sollte ich, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen. Ich weiß es nicht. Wir müssen rausgehen, wenn ich was erreichen möchte, wenn ich Menschen erreichen möchte, muss ich rausgehen. Und ich muss wissen, dass die Kurve auch nach unten geht. Das muss ich einpreisen. In dem Moment, wo ich hier auf diese Welt komme, ist das mit drin im Spiel. Und es gibt ganz harte Schicksale und ganz tolle Beispiele, wie Menschen damit umgehen. Wenn ich das gerade noch sagen darf, mein Vater ist ja echt so ein tolles Beispiel. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben und ihm ging es nicht gut damit, wir auch. Wir alle mussten damit klarkommen.
Und ich fand allerdings, selbst bei der Trauerfeier für deine Mutter, war ich hin und weg, welche Haltung dein Vater gehabt hat.
Total.
Trotzdem, obwohl es so nah dran war.
Ja, absolut, also das war Wahnsinn.
Und deine Rede war sensationell.
Vielen, vielen Dank. Das war
so schwer, sowas zu machen, und ich spreche auch aus Erfahrung damit.
Ja, das war sicherlich ein besonderer Moment, da eine Rede zu halten. Aber mein Vater ist danach so ein bisschen auch in ein Loch gefallen.
Klar.
Eben ging die Kurve nach unten. Wir haben auch viel diskutiert darüber, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Und dann hat er ja etwas gemacht. Dann hat er ein Buch geschrieben über meine Mutter und über das gemeinsame Leben, was fast 60 Jahre zusammen angehalten hat. Und da hat er einfach drüber geschrieben. Und er hat mir ganz klar gesagt, diese Brüche gehören dazu und ich mache weiter, weil ich bin da. Mhm. Und dann sagt er mir noch, jammern ist keine Option. Da bin ich durchgedreht vor Freude. Und das ist ein tolles Beispiel, wenn jemand mit 80 Jahren sagt, ich habe den Menschen verloren, mit dem ich am meisten erlebt habe, der mein Zwilling quasi ist, emotional. Aber ich nehme das Leben an und ich mache weiter. Das ist ein tolles Beispiel, weil du hättest alle Gründe zu sagen, okay, ich mache auch einen Haken dran, Uhr tickt jetzt und das war's, ich bin dann auch bald weg. Ja, macht er nicht. Der ist aktiver denn je. Und er hat dieses Buch geschrieben. Das ist eine Therapie, klar. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie du mit Brüchen umgehst. Und da ziehe ich den Hut. Und da können sich viele ein Beispiel dran nehmen. Nicht, weil es mein Vater ist, sondern weil es eine Geschichte ist, die beispielgebend ist.
Eine wunderbare Geschichte. Lass mal stehen. Ja, ich kommentiere das überhaupt nicht mehr jetzt, sondern wir enden diese Episode hiermit. Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast. Überall, wo es gute Podcasts gibt. Anregungen gerne, Abos natürlich. Und weitere Informationen auf ohnesorgekommunizieren.de. Klaus, haben wir eine Idee, wie es weitergeht mit diesem Podcast? Was würdest du wahnsinnig gerne mal machen als Subthema?
Ich weiß noch gar nicht, ob ich ein Subthema habe.
Ein Großthema.
Ich bin mir sicher, dass wir demnächst Gäste empfangen werden. Wir werden Gäste dazu nehmen.
Spannend.
Wir können nicht von anderen Perspektiven dauernd sprechen und sie hier nicht zulassen. Das heißt, wir sind ja schon auf der Suche nach Gästen, die unser Thema, die Kommunikation, befeuern. Und da möchte ich hin, damit wir selber weiter lernen und uns da wunderbar austauschen, vielleicht sogar streiten, wie schön.
Ja.
Und da freue ich mich drauf.
Super, schönes Schlusswort. Danke fürs Zuhören und bis demnächst bei Sprich mit mir.
Bis bald.